Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Micky Beisenherz ist mein Gast heute, Moderator und Kolumnist, aber auch Gagschreiber für die Heute-Show. Waren Sie früher in der Ankündigung, habe ich gesagt, Gagschreiber AD außer Dienst. Stimmt das oder machen Sie das noch irgendwo?
Ja, ich mache es noch punktuell, ein bisschen für Extra 3, unter anderem Late Night Berlin und da, wo ich gebraucht werde. Aber es ist mittlerweile tatsächlich nicht mehr mein Hauptzeitvertreib, möchte ich mal sagen. Ja.
Aber auf jeden Fall mit Blick auf die Biografie würde ich dennoch sagen, der beste Mann, dachte ich zumindest vorher, für dieses Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, nämlich mal über Humor zu sprechen in diesem Lande. Wie viel Humor braucht ein Land, eine Demokratie, um es ein bisschen pathetischer zu machen? Und ich will Ihnen jetzt nicht vorenthalten, meine Damen und Herren, was die Reaktion des Micky Beisenherz war, als ich ihm das angekündigt hatte. Horrorthema stand in der Nachricht, die ich bekommen habe von Ihnen. Ist es so ernst?
Naja, das Traurige an der ganzen Sache ist ja, dass wir derzeit mehr Humor brauchen denn je. Denn je düsterer die Gesamtsituation, desto mehr Erleichterung muss uns der Humor ja verschaffen. Das, was ich gerade sehe, ist, dass wir natürlich in einem derartigen politischen Spannungsfeld uns gerade bewegen, dass das auch den Humor natürlich ergriffen hat und dass dieser Humor so extrem überfrachtet ist und extrem politisiert ist. Also es geht dann auch, also die Distinktionsgewinne gesellschaftlicher Art werden dann auch über den Humor ausgefochten. Und manchmal glaube ich, dass man dem Humor da viel zu viel zumutet. Also das, was früher bei einer schlechten Pointe passiert ist, dass man mit den Augen rollt oder mit den Schultern zuckt, das ist eine Fähigkeit, die ist uns ein bisschen abhanden gekommen, weil wir ganz häufig unglaublich viel hineininterpretieren. Das passt aber auch in eine Zeit, in der man jede Meinungsäußerung, jeden Akt sofort überfrachtet mit einem politischen Überbau und man unterstellt den Menschen ja auch so wahnsinnig viel. Also jede Meinungsäußerung, jeder Gag, jede Pointe ist dann gleich Ausdruck einer tiefen Verkommenheit. Und ich weiß nicht, ob man da der einzelnen Pointe, jedem einzelnen Gag dann immer gerecht wird.
Sie haben das ja schon angesprochen, Politik. Wir sind ja gerade in Wahlkampfzeiten und da auch konfrontiert mit. Und da frage ich mich eigentlich, was das ist, ob das Humor ist, mit dem auf bestimmte Kandidatinnen und vor allem einen Kandidaten, nämlich Armin Laschet, gerade im Moment sehr geschaut wird, oder ob das eigentlich vor allem Häme ist.
Es ist in erster Linie Häme, genauso wie Twitter in erster Linie natürlich ein unglaublich hämisches Medium ist. Meine Theorie ist ja, wir sind ja alle Zeit unseres Lebens nie vom Schulhof runtergekommen. Und da hast du natürlich jetzt die Coolen aus der einen Ecke, die auf den einen eindreschen. Es gab ja auch letztens einen Tweet, wo es auch hieß, ja, irgendwie, wenn er am Boden liegt, jetzt noch fester drauf. Ich habe gefragt, Humor soll ja immer nach oben treten, heißt es. Die Frage, wenn ich Gags auf Kosten von Armin Laschet mache, trete ich dann noch nach oben?
Tja,
auch im Kollektiv?
Das ist in der Tat eine berechtigte Frage, ne? Weil an sich natürlich formal schon. Ja? Also das ist ein CDU-Ministerpräsident, CDU-Vorsitzender, der will Kanzler werden, also eigentlich klassischer Fürst, ja, über den man sich lustig machen darf. Aber es fühlt sich nicht so an.
Ja, weil es halt auch so wahnsinnig persönlich wird, ne? Also gerade im Zusammenhang mit dem Wahlkampf von Laschet merkt man ja richtig auch, wie die Leute darauf warten, dass er jetzt irgendetwas macht, auf das man sich dann lustvoll stürzen kann. Das ist dann teilweise berechtigt, manchmal auch unglaublich banal, wenn er zum Beispiel ein Eis isst, wo ich mir auch die Frage stelle, wo jetzt da genau das die moralische Verkommenheit ist. Und manchmal ist es natürlich, wie jetzt der aktuelle Clip, wenn er irgendwo in die Bäckerei geht und sich mitten in der Bäckerei erst eine Maske aufsetzt, dann denkt man sich, okay, dann hat das, manchmal denke ich auch, da hat das auch nicht besser verdient. Also Markus Söder, der hätte sich so nicht erwischen, der hätte auch das Eis mit der Maske gegessen. Der hätte versucht, die Eiskugel irgendwie durch die Maske zu kriegen. Und das finde ich, also wir legen halt immer völlig unterschiedliche Maßstäbe an. Das machen wir ja alle. Unsere Lieblinge oder in Anführungsstrichen die Guten, die behandeln wir natürlich mit Samthandschuhen, während die, die es, Zitat, verdient haben, die kriegen es natürlich richtig ab. Nur wer bestimmt das eigentlich? Mhm. Also das ist halt die große Frage.
Ja, ich meine, idealerweise würde ich sagen, ist es der Wettbewerb. Aber Sie haben das ja vorhin schon angesprochen, dass ganz häufig eben diese Bereitschaft nicht da ist, ja, das abprallen zu lassen oder einfach auch als schlechten Witz abzutun. Es ist ja auch so, es muss ja auch nicht jeder Witz funktionieren und lustig sein. Die Frage ist aber natürlich schon, geht lustig wenn es nicht fies ist? Also braucht der Witz nicht auch, gerade wenn er sitzen soll, auch immer wieder die Grenzüberschreitung? Und dann sind wir nämlich genau in diesem problematischen Feld, weil Grenzüberschreitungen natürlich auch problematisch sein können, wenn sie beispielsweise mit Stereotypen arbeiten.
Genau, absolut, ja, und Klischees. Also früher haben Klischees natürlich auch dazu gedient, sich im Allgemeinen Erleichterungen zu verschaffen. Heute gibt es aber bestimmte Bevölkerungsgruppen beispielsweise, die aus ihrer Position völlig nachvollziehbar sagen, wir wollen mit diesen Klischees in der Öffentlichkeit nicht mehr dargestellt werden, weil dieses, nennen wir es mal wohlwollend, pointierte Darstellen dieser Klischees uns daran hindert, in der Gesellschaft auf die Augenhöhe zu kommen, die uns zusteht. Und ich verstehe das. Also wenn wir über marginalisierte Gruppen sprechen, die sagen, wir wollen diese Klischees nicht andauernd bedient wissen in der Öffentlichkeit, sie hindern uns daran an der sozialen Teilhabe, da kann ich das nachvollziehen. Und wir, die wir Humorschaffende sind, sind dann mitunter auch angehalten, uns einfach andere Objekte des Spottes zu suchen. Ich persönlich finde es ohnehin häufig auch interessanter, in die Introspektive zu gehen. Also wie scheitere ich als Individuum an mir selbst und an den eigenen moralischen Ansprüchen? Was eigentlich auch ein interessantes Objekt des Spottes ist, denn gerade wir alle, Stichwort Twitter, hängen die moralische Messlatte ja extrem hoch, speziell für die anderen, und reißen sie ein ums andere Mal jeden Tag. Und darauf zu blicken, kritisch darauf zu blicken, was man tut, das ist eine Art Goldgrube für Spott.
Tja, jetzt überlege ich gerade, wenn ich das übersetze, was Sie sagen, und so als guten, interessanten, hehren Anspruch an sich selbst anstellen, ob man da jetzt in der grünen Parteizentrale so leise kein schöner Land vor sich hin summt und vielleicht auch noch mal kurz über sich selbst lachen kann.
Ja, wie war das für ein Land mit Anbindung für Bus und Bahn und natürlich auch WLAN, also ganz toll. Mit der Stimme von Sarah Wiener kann man, glaube ich, Fledermäuse von der Decke holen. Ich war völlig begeistert.
Apropos, die SPD, ja, hat ja jetzt gerade ihre Wahlspots und Plakate vorgestellt. Hatten Sie die Chance, sich das anzugucken?
Ich habe mir den Spot angeguckt. Ich finde es interessant, dass Olaf Scholz die direkte Kanzlerlinie bilden soll zwischen Helmut Schmidt und sich selbst. Ein Kanzler Gerhard Schröder wurde komplett ausgelassen. Mhm. Also Olaf Scholz hat über Helmut Schmidt in die SPD, also zur SPD gefunden. Und dann werden viele Verdienste von Olaf Scholz gepriesen. Also als Arbeits- und Sozialminister hat er viele Menschen und deren Jobs gerettet. Von Hartz IV ist in dem Sinne natürlich keine Rede. Von Gerhard Schröder und seiner Beteiligung in der Regierung Schröder natürlich auch gar nicht. Das war schon interessant. Und seine Arbeit als Bürgermeister in Hamburg kann ich auch sehr unterschiedlich beurteilen. Denn am zweiten Geburtstag meiner Tochter haben direkt vorm Haus die Autos gebrannt. Also
damals bei
da gibt es
G20.
Sehr unterschiedliche Bewertungsgrundlagen. Ja, also seine Beurteilung des G20-Gipfels war in etwa so kenntnisreich wie die seines Parteikollegen Heiko Maas in Sachen Afghanistan. Mhm. Also die Einschätzung war jetzt auch nicht unbedingt gelungen.
Ich schaue gerade mal hier in den Chat, hier heute bei uns im offenen Studio, da gibt es auch einige Wortmeldungen zu dieser Frage, auch gerade was die Grenze zwischen Diskriminierung und Satire ist. Ich würde gerade sagen, Das, was Sie gerade gemacht haben, geht ganz klar als Satire durch. Oder ist das dann Politikerdiskriminierung? Nein, sicher nicht. Aber auch nochmal der Hinweis, also wie geht man damit um? Da ist hier so ein Hinweis auf diese Frage, ja, wie die Wochenshow das in den 90ern wohl gemacht hat, mit den Rosenindern, also so Klischees bedient hat.
Ja, klar. Harald Schmidt?
Ja.
Harald Schmidt und die Polenwitze. Also ich habe letztens, wo war das, im Dear Reader Podcast, große Empfehlung, ein Interview mit Tijan Sila gehört, mit dem Autoren, der sagte, dass halt, also er hat einen in Anführungsstrichen jugoslawischen Hintergrund. Und der hat halt eben auch gesagt, dass in den 90ern viele Menschen, auch bosnischer Herkunft beispielsweise, sehr unter diesen Klischees gelitten haben. Ich kann das nachvollziehen.
Aber konnten Sie damals auch, ich frage jetzt mal in die andere Richtung, konnten Sie auch drüber lachen oder können Sie auch drüber lachen, wenn sowas kommt? Weil das ist ja das Verrückte, sage ich ganz ehrlich, stelle ich bei mir fest, gerade wenn ich merke, dass etwas derb, man würde vielleicht irgendwie blöd sagen, politisch unkorrekt daherkommt, gibt es für mich manchmal fast schon den amüsanten Teil daran, dass ich denke, wow, das macht jemand.
Ja, absolut. Naja, heutzutage, also erstmal Punkt 1, also natürlich konnte ich damals darüber lachen, klar. Ich bin ja auch Vertreter der weißen Mehrheitsgesellschaft und habe auch keine Akzeptanzprobleme in dieser Gesellschaft, also eine völlig andere Biografie. Aber natürlich lache ich heute über wahnsinnig vieles und auch vieles, was ich höchstwahrscheinlich in der Form so jetzt in der Öffentlichkeit als Gag jetzt auch nicht verkaufen würde. Ich bin immer überrascht, dass eine Serie wie Family Guy zum Beispiel in den USA, trotz der aktuellen Situation immer noch so funktioniert. Denn dort wird ja mit allen Klischees gespielt. Da kriegt es ja jeder gleichermaßen ab. Die weiße Mehrheitsgesellschaft, alle anderen. Aber da, tja, wobei man ja jetzt sagen möchte, dass also die sozialen Verwerfungen und die gesellschaftlichen Spaltungen in den USA jetzt mit Sicherheit nicht geringer sind als bei uns. Aber wahrscheinlich haben sie auch eine andere Unterhaltungsgeschichte.
Unterhaltungsgeschichte? Also im Sinne von andere
Also
Traditionen.
im Entertainment,
Ja.
Entertainment, genau. Ja.
Kommen mir ganz interessante Fragen auch im Chat auf. Immer dann, wenn man eigentlich schon total über der Zeit ist. Ich nehme das auch gleich mal mit hier in unser Gespräch, das wir haben, auch während die Musik läuft für Sie, meine Damen und Herren, die Sie uns gerade im Radio hören. Und wer weiß, vielleicht erzählt uns Mickey Beisenherz ja auch genauso einen Witz, den er sonst nie erzählen würde. Kann ich Ihnen aber nicht versprechen. Mickey Beisenherz, der es übrigens schafft, in seinem Podcast Apokalypse und Filterkaffee, die ja häufig sehr ernste Tagesagenda, trotzdem leicht und lustig zu verarbeiten.